So, herzlich willkommen zur nächsten Folge im Medletics Podcast, der Podcast, der sich rund um Medizin, Athletik, Sport, Fitness, Ernährung, Gesundheit, Supplemente, eigentlich alles dreht, was mit der Leistungsfähigkeit, mit der Performance und der Gesundheit zu tun hat. Und heute habe ich einen ganz besonderen, speziellen Gast da, der wahrscheinlich fast doppelt so viel wiegt wie ich, aus reiner Muskelmasse. Und zwar habe ich heute den lieben Holger dabei. Bin ganz spannende Persönlichkeit, der Holger, kann er gleich nochmal selber erzählen. Ist definitiv einer der Kanäle bei Instagram, das habe ich ihm heute schon mal selber gesagt, der extrem guten Value und Content raushaut, aber viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt für das. Und Holger, vielen Dank, dass du da bist. Ich würde sagen, stell dich gerne einfach mal selber ganz kurz vor und dann starten wir direkt ins Thema.
Ja, hallo alle miteinander. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei Medletics. Ich habe gerade eben erstmal nochmal alle die Themen abgecheckt, die schon waren und die schon sind. Bunt gemischt, das gefällt mir. Also für alle, die mich noch nicht kennen, das sind ja mit Sicherheit jetzt in diesem Segment ein paar. Ich bin der Holger Guck, ich bin noch 41 Jahre, bin zweifacher Kindsvater von zwei ganz tollen Jungs. Eigentlich ein ganz bodenständiger Mensch mit einer ganz normalen Familie, einem Häuschen, einem Hund. Und vor knapp 10 Jahren jetzt sein Hobby zum Beruf machen konnte. Ich bin schon seit dem 15. Lebensjahr leidenschaftlich mit dem Bodybuilding tatsächlich verwurzelt und habe da auch schon 10 aktive Wettkampfjahre hinter mir. Semi-erfolgreich würde ich mich selbst jetzt beschreiben. Also ich war zwar mal bayerischer Meister und Vize-deutscher Meister, aber ja, also so richtig für die große Bodybuilder-Karriere hat es nie gereicht und das habe ich dann irgendwann auch gar nicht mehr verfolgt. Sondern habe irgendwann sehr viel mehr Gefallen daran gefunden, an dem ganzen Theoretischen, an dem Bereich Coaching und dann auch an dem Bereich Schreiben, Recherchieren. Und so bringe ich jetzt inzwischen tatsächlich schon 26 aktive Jahre der Erfahrung, körperlich bei mir selbst und natürlich auch schon über 20 Jahre im Coaching mit. Zu einem theoretischen Background, den ich versuche im Bereich Ernährung und Supplementierung stetig auf dem Laufenden zu halten, was sich wirklich relativ schwierig gestaltet bei dieser Fülle und Vielfalt an Studien, die man jeden Tag um die Ohren geschlagen bekommt. Also da muss man sich dann schon in meinen Augen spezialisieren und das habe ich gemacht eher für den Bereich Ernährung und Supplementierung. Was mache ich ansonsten? Ich bin selbstständig. Ich habe ein eigenständiges Ernährungskonzept, das nennt sich Human-Based Nutrition. Zwei Bücher gibt es dazu. Ich habe eine dazu passende Nahrungsergänzungsmittellinie mit Nischenprodukten. Ich sage mit spannenden Produkten. Das sind die HBN Supplements. Und nebenbei mache ich auch noch leidenschaftlich Coaching, betreue aber nur einen bestimmten Kader. So, das ist einfach so der Hobby und das ist so mein Praxisbezug, den ich tatsächlich auch nie verlieren möchte. Ja, und mit diesen Hauptthemen bestreite ich so meinen Alltag und gibt es auch immer mal wieder tolle Einladungen, wie jetzt heute zu dieser Podcast-Folge, wo ich hoffe, dass wir ein bisschen schwelgen können aus unseren Erfahrungen und unserem Wissen.
Ja, definitiv bescheiden wie immer. Da soll mal jemand zu mir sagen, ich hätte viel, was ich zu tun habe. Also grundlegend bei dir ja auch ganz, ganz viele spannende Sachen. Und was ich jetzt rausgehört habe, was mir vorher auch schon klar war, aber was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, nochmal zu sagen, du hast es eben selber gesagt, so ein bisschen das Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, da steckt ja auch ganz viel Leidenschaft dahinter. Das heißt, du machst von den Dingen, die du machst, extrem viele Dinge gerne. Du liebst es, du stehst dahinter und das merkt man auch ganz klar, muss man sagen. Und das sind ja auch Menschen, die ich extrem inspirierend finde, Menschen, mit denen ich mich sehr gerne austausche. Und ich glaube, du bist super guter Ansprechpartner, gerade wenn es um das Thema geht. Ich kenne, glaube ich, wenig Menschen, die mit 41 selber so gut in Form sind wie du, was man bei Instagram ja immer wieder sieht, sehr gerne an den Bildern.
Mit vielen Filtern und viel Photoshop sieht es immer gut aus, ja?
Ja, genau, nur Photoshop, da ist natürlich gar keine Materie dahinter. Nee, aber ich glaube, du bist ein, oder was heißt ich glaube, ich weiß, du bist ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Ich habe ja auch dein Buch hier, was das Thema Wissenschaft angeht, beziehungsweise Wissenschaft aber praktisch so umzusetzen, beziehungsweise auch zu formulieren, dass der normale Mensch es versteht, weil wenn man ehrlich ist, Studien und Wissenschaft, das ist ja ein sehr komplexes Thema, kann man alles abbilden und gleichzeitig irgendwie gar nichts abbilden, aber es so formulieren, dass es sich enorm gut anhört, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Hand und Fuß hat. Und deswegen hatte ich mir überlegt, dass wir heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was denn wissenschaftlich gesehen überhaupt Sinn macht, wenn man abnehmen möchte, wenn man in Form, in Shape, wie man es nennen möchte, kommen möchte, um so ein bisschen sein eigenes bestes Selbst körperlich unter anderem zu schaffen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr, sehr viele Menschen positiv natürlich gesundheitlich beeinflusst, aber mental auch, weil viele auch einfach nicht mit sich zufrieden sind. Grundsätzlich geht es natürlich, gerade wenn es ums Thema Zufriedenheit geht, auch einfach darum, natürlich mit dem zufrieden zu sein, was man ist und nicht immer nach irgendwie einem Ideal zu streben. Aber ich glaube, sehr viele Menschen, gerade so in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo Corona da ist, letzten Endes die Studios lange zu hatten und viele suchen irgendwie, habe ich so das Gefühl, immer noch so nach der Wunderpille, die irgendwie alles regelt und dafür sorgt, dass alles super ist. Und deswegen würde mich jetzt mal so interessieren, was sind denn so deine wichtigsten Pfeiler, wenn es darum geht, körperlich in eine vernünftige Form zu kommen oder auch zu bleiben? Weil ich glaube, das Wichtigste ist es, dass man das ja auch irgendwo in seinen Alltag integrieren kann und nicht sagt, so ich mache jetzt so 4 Wochen Hardcore und dann lässt man alles wieder schleifen, Stoffwechselkur hast du nicht gesehen. Mhm. Was sind da deiner Ansicht nach so aus der Erfahrung die wichtigsten Pfeiler?
Ja, also da gibt es natürlich richtig viele Aspekte. Der erste, allererste Aspekt, der über allem steht, ist jetzt nicht die Proteinmenge, ja. Sondern ist natürlich schon erstmal das Mindset und eine klare Richtung, wo man hin möchte, wo man sich sieht, was man konkret erreichen möchte, welches zeitliche Budget, Zeit als wichtigste Einheit, man sich dafür selbst einräumt. Und das ist das übergeordnete Overhead. Also ich glaube, Zufriedenheit ist, einerseits ist Zufriedenheit ein Zustand, den man eigentlich gar nicht haben möchte, weil wenn man zufrieden ist, ist man nicht mehr motiviert. Mhm. Aber auf der anderen Seite versuchen, in einen zufriedeneren Zustand zu kommen, das ist schon erstrebenswert. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn man keine klare Richtung und keinen klaren Fokus hat. Ne? Also zu sagen, ja, ich möchte jetzt abnehmen und ich möchte jetzt in Shape kommen. Das heißt, das ist ja absolut null aussagefähig. Das ist gar nichts. Ja. Wenn, dann muss ich das schon richtig machen. Es gibt ja eigene Podcast-Kanäle, die sich nur mit dem richtigen Definieren von Zielen auseinandersetzen. Also das alleine ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Aber ich glaube, man kann das runterbrechen darauf, dass man sich wirklich, wenn man in Shape kommen möchte, diesen Begriff Shape für sich klar definiert. Mhm. Was bedeutet das? Heißt in Shape kommen für mich, ich möchte und muss noch Muskeln aufbauen. Wenn ja, wie viel? Wenn ja, vielleicht, wo fehlt es noch? Komme ich aus dem guten alten Disco-Pumping und brauche unbedingt noch Beine für meine Shape? Oder wie ist das bei mir? Und dann natürlich auch der zweite Aspekt, der Körperfettabbau. Mhm. Muss ich noch abnehmen und so weiter. Ne? Das auf jeden Fall mal ganz klar definieren. Und dann natürlich auch definieren, wie viel Zeit gebe ich mir. Das wiederum muss auf der einen Seite realistisch sein und machbar sein und darf auf der anderen Seite aber auch nicht zu locker angesetzt sein. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte in 6 Monaten ein halbes Kilo abnehmen, dann fange ich wahrscheinlich nach 4,5 Monaten mal an. Ne, so. Ja. Wenn ich aber sage, ich will in 3 Jahren mit einer normalen Genetik Ronnie Coleman sein, weil das meine Traumshape ist, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig werden. Mhm. Also das Ziel richtig definieren, zeitlichen Rahmen festlegen und dann natürlich.
Kennst du Smart? Kennst du die Smart-Methode?
Habe ich schon mal gehört, ja.
Aber das ist eine ganz einfache Methode, habe ich auch ein großes YouTube-Video schon drüber gemacht. Wenn man sich ein Ziel setzt, sollte das smart sein. Also smart ist ja erstmal so klug, ne? Und aber grundsätzlich, wenn du jeden Buchstaben kannst du für etwas nehmen. S steht für spezifisch, also abnehmen ist jetzt nicht spezifisch, ne, sondern ich möchte 10 Kilo abnehmen zum Beispiel. Genau. M ist messbar, also es muss halt auch messbar sein, wirklich. Ich möchte 10 Kilo in 10 Wochen abnehmen oder sowas. A ist attraktiv, also es muss dich auch irgendwie triggern auf eine gewisse Art und Weise. Es muss eher in diesen zufriedeneren Zustand kommen oder das ist was ich erreichen möchte. R ist realistisch. Das ist so das, was du gerade eben angesprochen hast. Muss halt auch umsetzbar sein und nicht so Ronnie Coleman in 3 Jahren. Und T, es muss terminiert sein. Also es muss halt irgendwo auch ein festes Outcome, einen festen Endpunkt haben. Weil sonst ist so, wenn ich sage, ich will abnehmen, gut, morgen 200 Gramm weniger, Ziel erreicht. Perfekt. Optimal. Ja. Hab abgenommen. Und ja. So smart ist immer so eine ganz einfache Methode. Also finde ich, gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten noch. Aber wenn man so ein smartes Ziel hat, ist das schon etwas, was einfach ist.
Super, das sind ja auf jeden Fall die wichtigsten Basics, um dann in den nächsten Schritt zu kommen. Und das ist dann das Tun. Mhm. Viele Leute sind sehr gute Planer und sehr gute Strategen. Und dann fehlt es aber leider Gottes in der Umsetzung. Ja. Mhm. Und viele Leute sind dann auch sehr gut darin, dann sich dann auch Ausreden zu erfinden, warum sie jetzt nicht ins Tun kommen. Also das sind alles so diese Geschichten, die jetzt noch vor der Ausführung mit dem Mindset, mit der Einstellung und auch mit bestimmten Charaktereigenschaften zu tun haben. Ich finde auch persönlich total wichtig, weil ich das halt auch kenne von meiner ganz langen Zeit, dass man halt auch ein gewisses Durchhaltevermögen mitbringen muss, dass man auf jeden Fall auch diszipliniert sein muss. Ich habe aber mit den Jahren auch gelernt, dass es auch wichtig ist, Ausgleich sich zu verschaffen. Mhm. Sei es über bestimmte soziale Aspekte, sei es jetzt nicht 7 Tage on track zu sein, sondern wenn die 6 Tage gut gelaufen sind, vielleicht am 7. Tag dann doch mal mit der Freundin mal essen zu gehen und dann doch mal was aus der Reihe zu machen. Mit den Kumpels dann einmal im Monat, wenn einer Geburtstag hat, dann einfach doch auch mal ein Bier mittrinken oder wie auch immer. Also das hätte es bei mir früher nie gegeben. Da war ich so verrückt fokussiert. Aber jetzt sehe ich das schon ganz klar. Und das ist auch tatsächlich was ich für die Langlebigkeit einer gesamten Konzeption in Form zu kommen und in Form zu bleiben, auch all meinen Schützlingen mit auf den Weg gebe. Also seid fokussiert, seid diszipliniert, beweist Durchhaltevermögen, beweist euch, dass ihr das könnt und wollt. Aber wenn es denn so ist, dann müsst ihr auch tatsächlich dafür sorgen, dass es für euch auch, wie du sagst, attraktiv bleibt. Ja. Und nicht nur so, wie es aussieht, sondern auch von der gesamten Lebensweise.
Also so ein bisschen Pareto auch oder so, ne? Also so, man, also so 80-20, 90-10 oder so. Ich kenne das, kenn das von mir. Ich hatte auch so eine ganz harte Bodybuilding-Zeit und da war auch so, jedes Stück, was ich gegessen habe, war abgewogen. Alles, was da drüber kam, so auf gar keinen Fall 2 Gramm Nudeln mehr. Nein, das passt nicht in meinen Plan rein. Genau. Das war immer so ein Bier. Ach, Gott, was bist du für ein Verlierer? Du trinkst Bier. So war das bei mir ganz früher. Ich war da auch so in diesem Film drin, dass ich das gar nicht, also ich habe auch keine andere Meinung zugelassen. Ja. Und ich so dachte so, ihr habt es alle nicht verstanden. Ich schon. Ja.
Genau, ganz
und,
genau.
Ich bin froh, dass ich da weg bin. Von, muss ich sagen. Weil das ist ja so ein, also man merkt ja da gar nicht, wie viel Freude will ich jetzt gar nicht sagen, weil es ist ja nicht so, als hätten solche Leute dann keine Lebensfreude in so einem Moment. Aber dieses Gönnen ist eben auch enorm wichtig, sich ab und zu mal was zu gönnen für das, was man eben schafft, durchzuhalten. Ne? Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und wenn man das nicht macht, geht, glaube ich, auch ein großer Teil von diesem Durchhalten irgendwann verloren. Und man kann das nicht, so wie du jetzt zum Beispiel, dann langfristig auch leben, sondern halt eben nur so für so einen bestimmten Abschnitt. Und dann ist halt irgendwie auch gut, weil es halt auch einfach nicht so sozial kompatibel ist, muss man ja, sagen.
Genau. Also man kann sich ja schon da schon ein kleines bisschen Outsider-Stellung bringen.
Ja, auf jeden Fall.
Und es endet aber dann auch bei vielen, kenne ich ja aus meiner Szene, ist mit diesen anderen Sportarten genauso, dass man dann irgendwann nur noch die Bubble Buddies hat.
Ja, ja.
Also, dass man dann halt nur noch den Kern von ein paar Leuten hat, der wirklich genau so ist. Aber die anderen, Man kann das alles aber auch so machen, dass man da große, breite Anerkennung und Bewunderung findet, weil man es eben alles so ein bisschen so unter einen Hut bekommt. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel total cool momentan, dadurch, dass ich dieses Buch jetzt geschrieben habe und dadurch, dass meine Kinder oder mein Sohnemann jetzt im Kindergarten ist und ich gesagt habe, hey, liebe Kindergartenleitung, ich habe ein Buch über Ernährung geschrieben, das wäre doch auch mal was für euch. Und seitdem tatsächlich bin ich jetzt auch ein kleines bisschen so der Coach von den Kindergärtnerinnen und von einigen Muttis. Und obwohl ich so ja doch so ein bisschen so besonders bin, kommt das ganz gut an. Ne? Weil ja. Die sehen halt, ja, der macht Ernährung, der sieht gut aus und hat eine gute Form zumindest. Ist aber auch Papa und macht den Job anscheinend auch ganz gut. Und das ist interessant. Ja,
es ist halt anders.
Es ist halt nicht so dieses normal-stereotypische. Das ist ja das, was ich versuche ja auch mal so ein bisschen so diese Brücke zwischen Medizin und diesem Lockerheitsding irgendwie zu schlagen, weil das auch gar nicht ich wäre, dieses Steife und im Kittel nur rumlaufen und alle nur siezen und so. Ja. Und die Menschen mögen ja grundlegend oder häufig Dinge, die anders sind. Und das ist ja dann auch authentisch. Weil du verstellst dich auch einfach nicht. Das bist halt du. Ne?
Ja.
Aber grundlegend, wenn man jetzt, du hast jetzt gerade so diesen Punkt Ernährung angesprochen. Wenn man jetzt so ein bisschen, also wir haben jetzt viel über Mindset schon gesprochen, wenn man jetzt gerade so bei dieser Ernährungskomponente bleibt, was würdest du sagen, wenn man jetzt so einen Otto Normalo hat, der irgendwie, sagen wir jetzt einfach mal, ungefähr 10 Kilo zu viel hat und der will jetzt 10 Kilo verlieren, wie würdest du ernährungstechnisch an sowas rangehen? Was wären so die wichtigsten Punkte? Was wäre vielleicht nicht so wichtig oder irrelevanter? Gerade so Stichwort Makronährstoffverteilung dann später, aber gerne auch erstmal komplett einfach allgemein oder grob. Gerade ernährungstechnisch, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Facetten?
Also ganz wichtig ist, erstmal sich natürlich einen guten Umriss über den Ist-Zustand zu verschaffen. Mhm. Wenn es ums Abnehmen geht, da gibt es aus der Sicht als Coach, gibt es die einfachen Schützlinge und es gibt die komplizierten Schützlinge. Die einfachen Schützlinge sind die, die auf Deutsch gesagt einfach fett sind, weil sie zu viel fressen oder weil sie sich zu wenig bewegen. Da ist es dann, ja, so wie das jeder machen würde, wobei ich mache es ein kleines bisschen anders. Also man analysiert dann die Ernährung. Ich mache das immer auf Makro- und Mikronährstoffebene, gucke mir die Fettsäuren an und lege da halt bestimmte Referenzwerte dann dagegen und gucke da wieder, wie die Ist-Situation ist und versuche dann erstmal, weil das ist nämlich mega spannend, bei allen Schützlingen und bei allen Ernährungsplanungen, die ich aufstelle, erstmal an den Kalorien überhaupt nichts zu ändern. Das machen ganz viele Konzepte, bei denen es besonders schnell gehen muss, machen das alle komplett anders. Ja, die machen einen 3000-Kalorien-Schützling auf 1000 und damit er sicher abnimmt. Aber das will ich, ich will ja nicht das Modell der Kalorienbilanz bestätigt bekommen. Das brauche ich nicht. Das ist uninteressant. Vielmehr möchte ich doch wissen, was schaffe ich denn mit Optimierungsmaßnahmen wie einer guten Makronährstoffverteilung, einem guten Nutrition Timing, dem Ausgleich der Mikronährstoffbilanz, einem gut ausgeglichenen Fettsäureverhältnis, einem guten Omega-3-Status und so weiter. Also mit all diesen Optimierungsmaßnahmen, die neben der Kalorienbilanz laufen, erstmal bei einem Menschen. Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich immer noch 1000 Kalorien reduzieren. Ne? Mhm. Aber das finde ich besonders spannend und da sehe ich tatsächlich auch ein Riesenpotenzial. Und was man dann ganz häufig feststellt, ist, das Kopfthema Wiegen und Waage bei solchen Ernährungsumstellungen im ersten Schritt, die gleichkalorisch sind, dass sich da binnen des ersten Monats, den man da investiert, gar nicht so viel tut. Mhm. Also die Leute, die nehmen vielleicht ein halbes Kilo ab, je nachdem, wie schwer die sind, aber jetzt nicht BMI 30 plus, also normal übergewichtig, die nehmen jetzt nicht so viel ab oder nehmen gar nicht ab und kommen dann und sind unsicher und dann ist es natürlich auch extrem wichtig, Thema Erfolgskontrolle, da kommen wir dann vielleicht später noch drauf, aber dann machst du das mit denen und dann stellst du fest, und das stelle ich bei 10 von 10 fest, die sich ans Konzept halten, dass sich die Körperzusammensetzung von denen maßgeblich nur durch diese Optimierungsgeschichte allein schon total verändert hat. Warum? Weil wahrscheinlich das Hormonsystem sich wieder reguliert hat, weil wahrscheinlich der Metabolismus sich reguliert hat. Da kennst du dich ja auch sehr gut aus und kannst da vielleicht noch was dazu sagen. Auf jeden Fall sind da innerhalb derselben Kalorien ein paar Sachen abgelaufen, die dafür gesorgt haben, dass dieser Körper sich schon mal komplett verändert hat.
Das heißt, meinst du von der Verteilung her, dass das Gewicht gleich bleibt, aber Muskulatur geht vielleicht hoch? Fett geht runter, das Mindset, ne?
Ja, genau. Also du misst dann an ein paar spezifischen Stellen. Teil die Hüfte ist meistens dann einfach schon deutlich reduziert. Muskulär kannst du vielleicht schon ein bisschen was feststellen, aber wenn du dann auch natürlich logischerweise, was ich auch jedem raten würde, Fotos von den Leuten machst, staunen die Bauchklötze. Die Frauen, was da innerhalb von 4 Wochen bei gleichen Kalorien mit dem Po passieren kann, von stark hängend bis zu jetzt 10 Zentimeter weiter oben. Mhm. Das sehen die nicht. Und darum, wie gesagt, auch dieses Thema Erfolgskontrolle mit nicht nur mit Waage, sondern auch halt mit Fotos, mit ein paar Maßen.
Und ganz wichtig.
Wenn du es kannst, mit dem Kaliber. Das ist alles saumäßig wichtig. Ne? Mhm. Und das ist aber so der erste Schritt. Also ich lege tatsächlich, ich leugne nicht das Modell der Kalorienbilanz. Ich nutze das logischerweise auch und sage, dass es existent und sage, dass es aber unfassbar viele auch extrem interessante weitere Optimierungsmöglichkeiten. Mhm.
Ist ja auch viel nachhaltiger, ne?
Ja,
wenn man überlegt, dass man den Leuten erstmal beibringt, wie sie vernünftig von den Makro-Mikronährstoffen her essen, die ganzen Systeme optimiert und dann quasi die ganze Grundbasis geschaffen hat, auch Thema Insulin und Co. deutlich besser läuft, Entzündungswerte deutlich besser laufen, dann kann man mit einer niedrigen Kalorienrestriktion deutlich mehr rausholen, als am Anfang, wenn man direkt wie eben schon gesagt, 1000 Kalorien reduziert oder irgendwas. Ja. Dann lässt man halt sehr viel Potenzial auch einfach gesundheitlich noch auf der Strecke. Was würdest du sagen, ist da für eine Makronährstoffverteilung, wie arbeitest du da?
Gut, die Makronährstoffe habe ich in meinem Konzept relativ klar definiert. Das geht, also du hast eine Kalorien, du hast eine festgelegte Kalorienbilanz oder eine festgelegte Kalorienzahl und mit der fängst du dann an. Protein ermittle ich jetzt bei einem Abnehmkunde unterschiedlich vom Geschlecht, ausgehend von einer hypokalorischen Versorgung im Bereich von 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Das sind dann bestimmte Kalorien, die ziehst du dann ab. Mhm. Die Kohlenhydrate werden bei mir im Konzept überhaupt nicht nach irgendeiner Standardformel ermittelt, sondern immer nach dem Alltag und dem Lifestyle und nach dem Trainingsaufkommen dieser Person. Mhm. Und da muss ich natürlich gucken, was arbeitet der? Fährt der mit dem Fahrrad zur Arbeit oder mit dem Auto? Wie trainiert der? Was trainiert der? Macht der eine halbe Stunde Zirkeltraining oder ist das vielleicht einer, der im Training richtig Gas gibt? Und das sind alles so die Marker. Ich habe das dann schon versucht, in Formeln wiederzugeben, aber das sind halt viele Formeln und nicht nur eine Formel, die dann heißt 5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine völlig falsche Einheit. Daran mache ich die Kohlenhydrate fest und die gehen dann auch wieder von der Kalorienzahl ab und was dann übrig bleibt, ist Fett. So mache ich es bei den Männern. Bei den Frauen mache ich es so, dass ich auch diese Kaloriengeschichte mache und dann aber erstmal einen gewissen prozentualen Anteil an Fettkalorien abziehe. Mhm. Weil Frauen natürlich, für die Frauen ist dieser ein bestimmter Fettgehalt ja doch ein kleines bisschen wichtiger in meinen Augen. Und darum erstmal die Fettkalorien abgezogen. Da unterscheide ich wiederum dann nach den Zyklusphasen. Mhm. Und was dann übrig bleibt, das geht dann bei den Frauen in die in die Kohlenhydratbilanz ein.
Also da klingt sehr sinnvoll.
Da habe ich ein ganz klares Konzept. Das ist auch schon hundertfach erprobt an den ganzen Anhängerinnen und Anhängern von dem ABM-Konzept. Und das funktioniert. Und da gehe ich tatsächlich auch keinen anderen Weg in meinen eigenen Coachings.
Was würdest du sagen, so Nahrungsqualität versus Quantität? Was letzten Endes, also gibt ja so die Leute, die sagen so, oh ja, ich auf mein Eiweiß kommen, Hauptsache egal wie, spielt auch gar keine Rolle, was ich esse. Ich will nur versuchen, meine Makronährstoffe irgendwie zu hitten. Und If It Fits Your Macros haben wir sowieso ganz viele falsch verstanden. So, da geht es ja trotzdem darum, eigentlich alles gut zu machen und dann am Ende sich so ein bisschen Puffer
noch
zu
machen. Noch was,
noch
was.
Noch irgendwas on top so. Ne? Ja. Und die meisten sagen so, ja gut, ist ja egal, ich habe meine Makronährstoffe, kann essen, was ich will. Wie siehst du das so von der Nährstoffqualität her?
Ja gut, Diet Quality, ich denke mal, wenn man ein kleines bisschen nur belesen ist, dann ist Diet Quality ein riesengroßes Thema. Mhm. Also das ist ja logisch. Also ich bin auch im Rahmen meines Konzepts bin ich ein Freund davon, den Leuten möglichst wenig Verbote bei Lebensmitteln zu geben. Ja. Weil ich das Schwachsinn finde. Was ich aber schon ganz klar definiere, ist, dass es sich dabei nach Möglichkeit um naturbelassene oder nur leicht verarbeitete Lebensmittel handeln soll. Mhm. Ja? Also ein naturbelassenes Lebensmittel ist klar, ein leicht verarbeitetes Lebensmittel wäre jetzt eine gemahlene Nuss oder eine gesplitterte Mandel oder irgendwie sowas, aber wo man halt einfach ganz einfach immer noch erkennt, was genau man da isst. Ja. Das ist ein bisschen so der Prädiktor. Und wenn man es nicht ganz genau weiß, dann guckt sich die Analyse des Lebensmittels an. Und wenn da halt nur zwei Sachen stehen, dann ist es noch okay. Wenn da aber 12 Sachen stehen und irgendwelche Nummern und irgendwelche ganz komischen Sachen, dann ist man da halt einfach schon raus. Ich bin auch, also das Gleiche gilt bei mir jetzt, so wie ich es mir vorstelle, im besten Fall natürlich auch bei der Proteinqualität. Mhm. Ich persönlich ziehe weniger Fleisch pro Woche und dafür aber hohe Qualität immer einer höheren Fleischmenge definitiv vor. Ja. Und so propagiere ich das auch. Wenn sich jemand das leisten kann, dann sollte er logischerweise auch bei den Ölen auf die Qualität achten. Und also all diese Sachen, davon halte ich tatsächlich sehr viel. Mhm. Und ich glaube aber halt, am besten kann man das an die Leute da draußen rausgeben über dieses kaufe das oder isst das, wo du noch erkennst, was es ist. Das ist, glaube ich, das Einfachste.
Ne? So. Ja. Absolut, bin ich total bei dir. Also je naturbelassener grundlegend, desto besser ist es ja. Klar ist jetzt Bio vielleicht auch nicht immer das, was es verspricht oder hält nicht immer das, was es verspricht. Aber grundlegend kann man schon das ganz einfach sagen, wie du das auch gemacht hast. Je weniger verarbeitet, je weniger Sachen auf der Zutatenliste steht, desto besser. Also wenn auf einer Möhre hinten drauf Möhre steht, ist das besser als auf einem Möhrenpüree dann irgendwie noch Glucose, Fructose, Sirup und weiß ich nicht was alles. Ja. Ist gerade so verarbeitete Lebensmittel haben natürlich sehr viel oder am Ende sehr wenig mit dem Grundnahrungsmittel noch zu tun, was halt vorne irgendwie auf der Verpackung steht. Ja, was würdest du jetzt sagen?
Du hast halt zu den Ultra-Processed Foods inzwischen halt schon auch eine relativ starke Datenlage, ja, was da alles desreguliert wird. Eben durch diese nicht natürlichen Kombinationen von unterschiedlichsten Bestandteilen und dann halt auch noch irgendwelchen Substanzen, die Natur eigentlich gar nicht kennt, mit dem der Körper sowieso seine Schwierigkeiten hat, ja, also da sehe ich die Datenlage als schlüssig genug, um zu empfehlen, dass man das nach Möglichkeit schon meiden sollte oder dass halt dann wirklich dann die besagte Ausnahme ist, die man sich dann halt
mal. Ja, kennt. Absolut. Es gibt ja immer noch genügend Leute, die das leugnen und sagen so, das ist gar nicht so klar, aber ich sehe das absolut genauso wie du. Das ist so, wie wenn du einen schlechten Sprit irgendwie in dein Auto tankst, was die meisten Leute nicht machen, weil das Auto hat halt Geld gekostet. Der Körper ist halt einfach so da gewesen. Ne? Ja. Ist das auch nicht so schlimm, wenn man das mal macht. Das ist zumindest ja so der Grundgedanke von den meisten. Aber würdest du jetzt sagen, auch wenn man sich gesund ernährt, beziehungsweise auch wenn man sich gut ernährt, bekommt man, oder siehst du das vielleicht auch bei deinen Coaches, kommt man trotzdem in die Bredouille oder in die Situation, dass man bei gewissen Nährstoffen schon in einen Mangel gerät? Und deswegen ist das Thema Supplemente, klar, jetzt hast du eine eigene Supplement-Firma, aber trotzdem, ich finde, das ist immer ein sehr wichtiges Thema in unserer heutigen Gesellschaft, weil wenn man auf eine gewisse Nährstoffversorgung kommen will, ist es sehr oft auch mit Kalorien verbunden. Und die Lebensmittel sind nun mal nährstoffärmer, als sie das vor 200 Jahren waren heutzutage. Deswegen, was würdest du sagen, gerade so mikronährstofftechnisch, wenn wir die Makros einhalten und auf eine gute Qualität achten, gibt es da irgendwas, wo wir trotzdem langfristig oder auch kurzfristig in den Mangel kommen? Also was es sich anbieten würde, vielleicht zu supplementieren?
Ja, also prinzipiell, in meiner Position tatsächlich jetzt schwierig. Gott sei Dank habe ich zum aktuellen Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme noch kein Multivitaminpräparat am Start. Also kann man mir das nicht nachsagen. Nein, aber auch das ein völlig klares Thema, das ich überhaupt nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis beantworten kann, weil ich tatsächlich halt einfach jetzt schon seit über 20 Jahren von unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichster Schichten, unterschiedlichster Bewegungsgrade Ernährungs-Ist-Analysen auswerte und bis heute noch nie einen hatte, der vollversorgend mit den Mikronährstoffen unterwegs war. Noch nicht einen einzigen. Ich habe auch schon Profisportler betreut aus den unterschiedlichsten Lagern. Und selbst wenn man das jetzt für einen Normalbürger den Bedarf hernehmen würde, hat bis jetzt noch kein einziger geschafft. Und das ist eigentlich für mich klar, dass eigentlich jeder da draußen von einer Nahrungsergänzung, von einer gezielten Nahrungsergänzung profitieren kann. Jetzt ist man dann beim Thema, natürlich in erster Linie beim Thema Multivitamine. Und da bin ich persönlich der Meinung, dass das Multivitamin-Problem, sofern man das sagen kann, immer nicht ein Problem des Multivitamins ist, sondern des Anwenders. Ja, wenn ich halt einfach ziel- und wahllos einnehme, vielleicht auch noch hoffnungslos überdosierte Präparate, dann vor allem im Bereich der fettlösenden Vitamine einnehme oder irgendeinen Anwenderfehler mache, ja, dann ist es ja klar, ne, dass es entweder A nicht wirkt oder ich B mich dann in die ja so oft propagierte Hypervitaminose reinmanövriere und so weiter. Also das sehe ich jetzt weniger ein Problem darin, dass der Bedarf nicht da wäre, sondern eher, dass die Handhabe einfach falsch ist. Mhm. Gestern hatte ich, vor zwei Tagen, hatte ich einen total spannenden Live-Talk mit Professor von Schacki. Das ist der Godfather of Omega 3 für mich persönlich. Und der hat mich darüber aufgeklärt, wie es denn über die Omega 3 Versorgungsmöglichkeit über Lebensmittel bestellt ist.
Das nicht so optimal, ne?
Überhaupt nicht. Das sieht überhaupt nicht gut aus.
Erzähl das gleich super gerne weiter. Ich kann einen ganz kurzen Hink aus der Praxis selber sagen. Ich habe keinen einzigen bis jetzt in meinen Blutanalysen gehabt. Und wenn ich keinen meine, rede ich jetzt nicht von 10 Blutanalysen, sondern eher von 500, der einen vernünftigen Omega-3-Index im Blut hatte, ohne dass er supplementiert hatte. Noch keinen einzigen Menschen. Nicht einen, wirklich gar nicht.
Das ist so krass, einfach. Einfach zu krass. Und wenn man sich dann die Bedeutung dieses Markers mal zu Gemüte führt, ist ja eigentlich total verrückt, wie viel gesundheitliches und wie viel Lebenspotenzial viele Leute da draußen einfach dann herschenken, ja, wenn sie das nicht machen oder falsch machen.
Ja, es wird ja irgendwie immer noch abgetan. Also grundlegend gerne alle mal dieses Insta-Live sich angucken beim Holger auf dem Instagram-Kanal. Ganz, ganz viele Infos dazu. Ich habe mir heute Morgen auch einen Großteil davon angeguckt. Ganz, ganz, ganz spannend. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich kannte ihn vorher gar nicht. Aber mich hat vor zwei Wochen schon mal jemand darauf aufmerksam gemacht. Ich glaube, man kann doch nicht alle Menschen kennen, so grundlegend. Aber das ist so, Ich glaube, das ist auch so, wenn ich ein Supplement nennen müsste oder dürfte, dann wäre das eigentlich auch führend fast immer Omega-3 vorneweg mit Vitamin D3 irgendwie gemeinsam.
Ja.
Was ich auch nicht nachvollziehen kann.
Das ist eigentlich ganz klares Thema, Vitamin D, ja.
Ja.
Eigentlich ganz klares Thema, worüber man eigentlich überhaupt gar nicht diskutieren.
Ich verstehe auch nicht, warum man heutzutage noch über Omega-3 und D3 diskutiert. Ich verstehe es wirklich auch nicht.
Ja,
aber es gibt auch immer noch die Stimmen oder wieder die Stimmen, die dann kommen und sagen so, nein, aber es gibt auch das und das und nein, Vitamin D ist nicht gut. Und da fragst du dich so, hä? Also das ist so, als würdest du noch darüber diskutieren, ob ein Apfel gesund ist oder nicht. Frage ich mich auch manchmal so. Ist ja eine Diskussionsgrundlage, so als würdest du mit jemandem darüber diskutieren, ob Spazierengehen gut ist. So, da frage ich mich, also manche Sachen muss man ja auch nicht mehr beweisen, oder? Da ist ja schon verstanden, dass das eigentlich gut ist.
Das ist manchmal wirklich absolut müßig. Ja. Aber da haben wir jetzt auf jeden Fall, obwohl wir jetzt beim Schwerpunktthema Abnehmen sind, haben wir da jetzt auf jeden Fall schon mal die zwei wichtigsten rauskristallisiert. Mhm. Das Problem beim Abnehmen ist, was du vorhin schon richtig gesagt hast, dass die Mikronährstoffaufnahme natürlich immer in direktem Zusammenhang auch mit der Kalorienaufnahme steht.
Mhm.
Da gibt es auch ein paar sehr interessante Daten, die haben das mal mit unterschiedlichen Diätformen verglichen und haben mal geschaut, wie viele Kalorien müsste ein Mensch mit einer Mischkost von der und der Diät aufnehmen, um auf Vollversorgung mit allen Mikronährstoffen zu kommen. Und da sind wir aber nicht mehr im vierstelligen Kalorienbereich.
Perfekt. Dann wird es schwierig mit dem Abnehmen.
Da wird's schwierig und da wird es selbst für manche im Aufbau schon schwierig, weil iss mal 10.000 Kalorien, da wirst du aber gucken, wie lange du das machst und dir das auch Spaß macht.
Ja, also ich habe das einmal gemacht, aber bewusst so als Challenge für den Tag und ich musste am Ende des Tages eine Tüte Chips essen, um überhaupt erst auf diesen Wert von 10.400 Kalorien zu kommen. Und ich war danach 3 Tage lang komplett fertig mit der Welt. Also das war eine nicht schöne Erfahrung. Es war schön, dass es mal gemacht war, aber ich habe nur Schrott gegessen den ganzen Tag, weil ich wäre gar nicht mit gesunden Lebensmitteln auf so einen auf so eine Zahl gekommen.
Ja, also da gibt's schon ein paar, ich sage jetzt mal halb perverse Bodybuilder, die das wirklich clean versuchen, so mit 8.000 und so. Die machen dann halt ein ganz normales Frühstück und dann essen sie halt noch immer on top immer noch 250 Gramm Hackfleisch oder so mit dazu.
Okay.
Immer noch mit dazu. Ja.
Also, okay.
Das ist schon ziemlich verrückt. Ne? Aber auch darüber, ohne jetzt Supplements anzupreisen. Auch darüber zeigt sich das halt schon, dass es eigentlich notwendig ist. Ich persönlich bin ein Freak, wenn es um die Optimierung des Proteinstatus geht. Jetzt nicht nur in der Menge, sondern auch in der Qualität, in der Zusammensetzung, in der Konstellation und der Matrix der essentiellen Aminosäuren. Mhm. Ein bisschen so mein Steckenpferd. Ich habe vor 6 Jahren habe ich schon gesagt, hier Leute, hört doch mal mit den BCAAs auf und macht doch mal lieber, wenn ihr ausgleichend etwas benötigt, ja, dann macht doch mal lieber mit EAA.
Und das habe ich noch nie verstanden. Das habe ich noch nie verstanden, dass einer mit BCAAs um die Ecke kam, aber.
Ja, aber war ja der Goldstandard. Viele Jahre der Goldstandard. Ne? Also man hat dann halt immer das so argumentiert, hier siehst du es doch, die Proteinsynthese wird doch angeregt durch die BCAA, aber man hat nie weitergeguckt. Ja? Also man hat das meistens mit Wasser verglichen und man hat dann nie weitergeguckt, resultiert dann daraus auch wirklich Proteinaufbau, wenn du isolierte BCAAs gibst, was faktisch ja nicht passieren kann, weil die anderen EAAs fehlen. Ist da dann auch wirklich mehr Muskelhypertrophie, Dickenwachstum oder sonst irgendwas dahinter? Also das, aber viele Jahre wissenschaftlich absoluter Goldstandard, BCAA, Muskelschutz und sonstiges. Und dann ist es halt irgendwann mal gebröckelt. Aber man kann das mit der Aminosäure Optimierung kann man schon auf die Spitze treiben. Das ist in meinen Augen ganz besonders interessant für Leute, die das pflanzlich basiert machen wollen.
Mhm.
Heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass man da jetzt hergehen muss und supplementieren muss, aber heißt, dass man sich schon sehr gut mit Proteinen, mit pflanzlichen Proteinquellen, derer Aminosäuresequenz und auch den limitierenden Aminosäuren auskennen muss, um dann die bestimmten Kombinationen da tatsächlich auf die Beine zu stellen. Also das finde ich schon, ich finde es machbar, ich finde es lösbar, aber ich finde es halt sehr schwierig. Und da ist es dann, da kann dann eine ergänzende Supplementierung zur Optimierung des Aminosäurestoffwechsels muskulär, aber auch des Gesamt-Turnovers kann natürlich schon einen gewissen Vorteil auf jeden Fall bergen. Ne?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich, also grundlegend gibt es ja viele Leute, die sich, ich sage es jetzt mal, normal ernähren so und sich dann von heute auf morgen vegetarisch oder vegan ernähren und sagen so, wow, mir geht's viel besser, was meistens dann daran liegt, dass sie dann halt viel mehr Gemüse essen als vorher. Mhm. Also liegt es wahrscheinlich nicht unbedingt daran, das Fleisch dann wegzulassen, sondern dass man den ganzen anderen Schrott weglässt, den man dann eben nicht mehr essen kann. Ja. Aber grundlegend ein sehr spannendes Thema medizinisch gesehen zum Beispiel finde ich auch, dass es viele, und ich habe ja sehr viele Sportler bei mir in der Praxis, die, wenn wir uns das Blut anschauen und wir schauen uns so Gesamteiweiß zum Beispiel im Blut an, viele Leute, die extrem viel Eiweiß essen, aber erniedrigte Gesamteiweißwerte haben. Weil auf der einen Seite natürlich so Proteinaufnahme, also quasi orale Aufnahme und Aufnahme über den Darm nochmal zwei vollkommen unterschiedliche Dinge sind. Das heißt, nur weil ich es quasi esse oder trinke, bedeutet das nicht, dass das auch in meinem System ankommt, weil Eiweiße müssen ja auch erstmal gespalten werden. Und wir haben einfach heutzutage sehr viele Menschen mit Magen-Darm-Problemen, funktionellerseits vor allen Dingen, also Dinge mit einer erhöhten Durchlässigkeit. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Menschen mit zu wenig Magensäure, wo Eiweiße gar nicht richtig aufgespalten werden können. Und ganz oft ist es so, dass wenn wir dann anfangen mit Aminosäuren, also zu supplementieren zum Beispiel, dass dann plötzlich die Gesamteiweißwerte deutlich steigen, weil diese Aminosäuren viel einfacher aufgenommen werden können vom System und eben nicht gespalten werden müssen. Mhm. Und da spielt eben nicht nur das Thema Muskulatur, sondern vor allem auch Immunsystem eine entscheidende Rolle, weil was die meisten Menschen immer wieder außer Acht lassen ist, dass Proteine, klar, super wichtig für Muskulatur, aber halt auch ganz viele andere Sachen von Membranen über Enzyme, und das besteht halt aus Proteinen, nicht irgendwie aus Zucker oder aus, klar, Fette spielen da auch eine enorme Rolle, aber Proteine sind super essentiell für unser System und vor allem essentielle Aminosäuren, sei es jetzt aus einem Proteinshake oder auch generell so zu supplementieren über Kapseln oder auch als selber als Drink zum Beispiel, sind Dinge, mit denen man sehr, sehr, sehr gut arbeiten kann und mit denen man viele Dinge positiv beeinflussen kann, von Darmproblemen über Schilddrüsenprobleme. Und das, also ich muss schon sagen, ich würde schätzen, so jeder zweite, ja, so schätzbar, schon so jeder zweite, so 50% der Leute, die bei mir in der Praxis sind, kriegen dann am Ende auf dem Plan essentielle Aminosäuren mit verschrieben, dass sie das für eine gewisse Zeit nehmen sollen. Und ganz viele reagieren da extrem gut drauf, auch wegen einer akuten Erkältung, essentiell und super, super gut. Spannend, dass du das jetzt gesagt hast, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz oft nicht angesprochen wird. Vegetarisch, vegan, super, wenn man weiß, wie. Ne? Und eben nicht nur Blattsalat ist dann irgendwie.
Darum geht's, ja. Aber das mit diesem Gesamteiweiß, wie heißt der Blutmarker?
Ja, Gesamteiweiß.
Das habe ich zum Beispiel, da bin ich zum Beispiel nicht so affin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was für eine Aussage trifft der genau, dieser Marker?
Der sagt dir, wie viel Eiweiß quasi gesamt in deinem Blut ist. Du könntest jetzt, also es ist so ein Überwert. Du kannst auch ein Aminogramm machen. Das heißt, du nimmst dir mal ein Blut ab, zentrifugierst das dann und guckst dir jede Aminosäure an. Und der Gesamteiweißwert ist so wie ein Überwert davon. Das heißt, ich gucke mir erst den Gesamteiweißwert an. Wenn der roundabout 7 ist, also über 7, ist alles fein. Wenn der unter 7 ist und ich habe eben zu wenig Eiweiß in meinem System, könnte man jetzt ein Aminogramm machen und würde dann sehr wahrscheinlich in einem der Aminosäuren einen Mangel finden. Oder man führt halt essentielle Aminosäuren hinzu, guckt, dass dieser Wert wieder über 7 steigt, denn dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass eine der Aminosäuren in einem Mangel ist. So 7 ist so dieser Wert, in Anführungsstrichen, aus der Erfahrung her, der sehr, sehr, sehr stark damit korreliert, dass man eben keinen Mangel in einer spezifischen Aminosäure hat. Und der Wert kostet 1,74 Euro und ein Aminogramm kostet ungefähr 60 Euro. Ja, und irgendwann spielt es halt schon eine Rolle, wenn du ganz viele andere Sachen noch misst. Mhm. Ne?
Also die Frage, die ich bei Blutmarkern grundsätzlich immer ein zweites Mal stelle, ist, ob es da wirklich dann tatsächlich einen konkreten Zusammenhang, nicht nur wie viel Eiweiß habe ich vor der Blutentnahme gegessen, sondern eine Aussagekraft darüber gibt, wie der Versorgungsstatus des Körpers ist. Ja? Also wie man das zum Beispiel Beispiel beim Omega-3-Index ja auch sagen kann, dass der Omega-3-Index den zellulären Versorgungsstatus des gesamten Körpers wiedergibt. Ja, also das würde bei diesem Gesamteiweißmager tatsächlich auch so funktionieren, oder?
Ja, grundlegend schon. Ich meine, das ist ja einer der Gründe, warum wir zum Beispiel auch sagen, also nicht alle, aber normalerweise lernt man das im schulmedizinischen Studium schon, aber viele machen das irgendwie dann doch nicht, dass man Eisen zum Beispiel nicht misst, also oder Eisen nicht benutzt, um zu schauen, ob jemand einen Eisenmangel hat. Weil das ist halt ein Wert, der ist super extrem von der Tagesform abhängig. Wie viel hast du geschlafen davon? Was hast du gegessen? Was hast du am Tag davor gegessen? Und deswegen macht es ja gar keinen Sinn, zum Beispiel Eisenmangel darüber zu bestimmen. Natürlich ist so ein Gesamteiweiß schon nochmal anfälliger als ein Omega-3-Index oder als ein Ferritin, als Speicherwert wirklich richtig. Aber es ist schon so ein Prädiktor, der dich in eine gewisse Richtung bringt. Sonst müsstest du halt mit jedem einen Aminosäureindex irgendwie bestimmen. Ja. Ganz ist es natürlich trotzdem unterschiedlich oder abhängig davon, ob du jetzt jemand mit viel oder wenig Muskulatur hast. Aber es gibt dir schon einen sehr guten Einblick darüber, wie der Gesamteiweißspiegel des gesamten Körpers ist. Aber natürlich, wenn du jetzt jemanden hast, jemand, der sich sehr eiweißreich ernährt, das heißt halt nicht, dass das Eiweiß dann auch aufgenommen wird, ne? Ist halt schon, man muss dann natürlich weiter überlegen und das ist jetzt nicht so, okay, der Wert ist niedrig, so du hast auf jeden Fall einen Mangel. Jetzt muss man halt überlegen, an welcher Baustelle hapert es denn? Ist der zu wenig Eiweiß? Ist das jemand, der einfach Magen-Darm-Problem hat, der das Eiweiß gar nicht aufnimmt? Setzt der das Eiweiß sehr stark um? Da muss man dann halt überlegen. Ne? Also so Blut ist ja selten einfach so, das ist so gut, dann mache ich jetzt das. Außer beim Omega-3-Index zum Beispiel ist ein sehr starker Wert dafür, dass du siehst, der ist niedrig, dann machst du halt einfach was anders. Und bei den meisten anderen Werten musst du schon immer überlegen oder auch Dinge dann mitmessen, um dann das gegenseitig auszuschließen und zu interpretieren. Aber ich glaube, die meisten Menschen, und da werden wir uns wahrscheinlich einig sein, essen einfach zu wenig Protein. So, das ist.
Also jetzt in dieser Bubble Fitness, Bodybuilding.
Ja, da nicht.
Da ist es eher immer, dass sie auf nichts aufpassen, aber auf das passen.
Ja, ja, genau.
Aber ja. Die anderen auf jeden Fall schon, ja. Das stimmt, ja. Was da auch noch, glaube ich, ganz spannend ist, sind diese Millionen von Leuten, die ja dann auch noch diese Magensäureblocker nehmen. Massiv, da wird, das korreliert das.
Omeprazol und sowas.
Genau. Ja, genau. Korreliert das auch mit diesem Gesamteiweißwert dann? Stellst du das auch fest, oder?
Genau, das ist das, was ich eben meinte. Also du siehst, wenn die Magensäure entweder zu wenig ist, weil du zu wenig Magensäure hast, oder du Magensäureblocker zum Beispiel nimmst, dann werden die Eiweiße nicht gespalten. Dann kannst du theoretisch, also nicht, zumindest jetzt nicht gar nicht, aber deutlich weniger. Und wir müssen halt, weißt du selber, Eiweiße spalten, dann werden sie aufgenommen und im Körper werden sie theoretisch wieder zusammengesetzt.
Ja, klar,
und wenn wir sie nicht spalten können, werden sie nicht aufgenommen. So,
genau, das ist halt einfach ein Problem. Die brauchen ihr saures pH-Wert 3-Milieu, ganz einfach.
Das ist so immer, wenn Leute, ja, du musst basisch ernähren und so, eher weniger. Also gerade so fürs Magen-Darm-System, wir brauchen dieses saure Milieu. Ne? Das ist wirklich wichtig. Ja? Und wenn wir das nicht haben, ist das eher suboptimal, muss man schon sagen. Jetzt hast du extrem viel, oder was wolltest du sagen?
Ja, aber ich wollte sagen, aber da sieht man ja jetzt eigentlich, wie viele Nebenbaustellen so ein Projekt Shape haben kann, was mit den Kalorien überhaupt gar nichts zu tun hat. Ja,
eben. Und die meisten brechen das ja nur so auf Kalorien runter. Das ist so ganz einfach. Du musst nur Kalorien reduzieren und dann, so einfach ist es nicht. Dann wäre es total einfach für alle so. Ja?
Genau.
Und viele Leute reduzieren ja auch Kalorien. Klar, hat es auch was damit zu tun, wie viel du zuführst, wie viel du verbrennst, wie viel du letzten Endes dann unterm Bruchstrich stehen hast am Ende. Absolut. Aber es gibt halt so viele andere Faktoren, die damit reinspielen können, die das positiv, aber auch negativ beeinflussen. Deswegen fand ich das doch mega spannend, dass du gesagt hast, du lässt eigentlich erstmal alles gleich, aber du änderst nur die Verteilung oder Aufteilung und damit verändert sich schon ganz, ganz, ganz viel im Körper. Mhm. Und das ist auch was ich definitiv unterstreichen würde. Klar hängt das natürlich auch davon ab, wie derjenige vorher schon gegessen hat. Wenn du jetzt jemanden hast, der hat schon mega gut gegessen, der will einfach 10 Kilo abnehmen und dann sagst du so, wir ändern jetzt hier 3%, dann wird das natürlich was anderes bedeuten, als wenn du jemanden hast, der grundlegend von vornherein nur Schrott gegessen hat vorher. Ja. Aber finde ich einen super Ansatzpunkt und da sieht man auch, dass du ganz anders damit umgehst, auch wenn man vielleicht, und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, wenn man dich sehen würde, würde man denken, ah, das ist so ein typischer Pumper. So, aber so ist es gar nicht, ne? Und das finde ich halt einfach spannend, wenn man Leute auch von außen sieht und dann danach merkt, da steckt deutlich mehr dahinter, als nur dieses Typische, was man sonst so kennt.
Ja, das Klischee. Ja, das ist klar. Ja. Ja, das ist klar. Die andere Geschichte, was ja im Kontext Abnehmen ja auch noch spannend und extrem schwierig ist, aber das ist ja fast Material für den eigenen Teil, ist natürlich die Geschichte, was machst du mit denen, die einen BMI von knapp 30 haben und aber schon mit einer Kalorienaufnahme von 500 und
nicht mehr,
von 6-mal die Woche 90 Minuten Cardio zu dir ankommen. Da hast du ein Ding.
aber das ist eigentlich eine geile Idee. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und wenn das jemanden interessiert, können wir uns ja durchaus nochmal hinsetzen und genau über sowas sprechen, weil dann wird's ja echt kompliziert. So, und das ist ja ganz oft der Punkt, wo ich dann auch sage so, du isst zu wenig. Und dann so, hä, kann ja nicht sein, macht ja gar keinen Sinn, aber ich will ja abnehmen. Ja, genau, aber du isst zu wenig. Und das ist so sehr kontrovers, wo eigentlich ist es auch logisch. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir lassen das jetzt mal stehen und schauen einfach mal, was so an Feedback kommt. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns das gerne mal bei Instagram. Und sonst machen wir genau zu so einem ganz spezifischen Problem, was wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich wirklich haben.
In der Praxis siehst du das also wirklich absolut regelmäßig, ne? Also das ist nichts Abstraktes. Ne?
Ja, nee, denke ich auch. Ich muss da so das ist das Letzte, was ich dazu sage. Ich musste früher, ich habe selber übertrieben viele Coaching-Stunden gegeben früher. Und da hatte ich so ein Mädel, die gesagt hat, sie will abnehmen im CrossFit-Bereich. Und da habe ich sie gefragt, was frühstückst du? Meint die gar nichts. Dann meinte ich, okay. Und mittags meint die ja Salat mit Hühnchen. Und da meine ich, ja, okay. Und was ist da in dem Salat drin? Meint sie, ja, Salat. Dann meine ich, ja, aber in dem Salat, was für Gemüse? Nee, nur Salat. Meine ich, okay, Salat mit Hühnchen, was für eine Soße, für ein Dressing? Meint die, ja, gar kein Dressing. Da meine ich, okay, also nur grüner Salat mit Hühnchen und abends, ja, Quark mit Beeren. Da meine ich, ja, aber es gibt ja mehr Makronährstoffe als Eiweiße und Kohlenhydrate, Fette, Aufnahme gar nicht. So, und das bringt dich langfristig natürlich in maximal viele andere Probleme rein.
Oh ja. Oh
und
ja.
Dann ist dieses Abnehmen, das passiert halt einfach nicht. Ja. Ne? Okay, Holger, ich würde sagen, wir machen einen Strich drunter, wir sind ja schon fast eine Stunde dran. Ich danke dir und hat mega viel Spaß gemacht. Ich denke, die Zuschauer haben auch gemerkt, das vibe ganz gut. Du bist ja auch jemand, der mega, mega aus der Praxis und vor allem aus der Erfahrung sprechen kann. Und ich glaube, es ist rübergekommen, das Thema Ernährung ist essentiell wichtig. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wenn man die Dinge isst, die gut sind und die meisten wissen ja, was gesund und was nicht gesund ist. Wenn es dann von der individuellen Geschichte spezifische Sachen hat, wie Darm oder das, was wir jetzt gerade am Ende hatten, dann wird es dann irgendwann kompliziert, definitiv.
Ja.
Aber ich glaube, auch für alle, die da näher interessiert sind, die sollen sich definitiv mal dein Buch anschauen. Ich verlinke das definitiv unten auf jeden Fall alles in den Shownotes, dann kann man sich das mal anschauen. Und ansonsten, Holger, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an alle, die bis jetzt fleißig dabei waren und zugehört haben. Und die letzten Worte gehören dir.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken für das tolle Gespräch. Die Stunde war rucki-zucki um. Und ich finde es auch immer cool, wenn ich auch noch ein paar Learnings aus solchen Terminen mit rausnehme. Das war definitiv der Fall. Und ich glaube, das ist echt eine richtig gute Kombination, so dieser Austausch. Also hat mir mega Spaß gemacht und ich hoffe, das überträgt sich auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, sehr gerne kommentieren, abonnieren und alles, was dazugehört. Und ja, dann wünsche ich allen eine gute Zeit.
Ja, perfekt. Ich verlinke euch natürlich auch den Instagram-Kanal und Co., alles von Holger. Und dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like da. Und bis dahin, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr es hört. Also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bye.